Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Knapp 60 Kilo Fleisch hat jeder Deutsche letztes Jahr im Schnitt gegessen. Die Umweltorganisation Greenpeace hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die verborgenen Kosten dieses Konsums herauszubekommen. Ergebnis: jährlich fallen in Deutschland knapp 6 Milliarden Euro an externen Kosten an, die nicht auf dem Preisschild stehen und für die die Allgemeinheit aufkommen muss. Bei den verborgenen Kosten geht es zum Beispiel um Emissionen, die Zerstörung von Waldgebieten für den Futteranbau oder auch um die Belastung von Böden und Grundwasser durch Gülle und Pestizide. Nach Angaben von Greenpeace müsste der Erzeugerpreis für Schweinefleisch um 100% höher liegen, um die Warenkosten der Fleischerzeugung wiederzuspiegeln, bei Rindfleisch gut 50%. Die Studienmacher schlagen differenzierte Steuern oder eine CO2-Abgabe auf Fleisch vor, um die externen Kosten durch Umwelt- und Klimaschäden zu berücksichtigen. Vorlesungen und Konferenzen nur noch virtuell, dafür aber gefühlt zigmal am Tag. Wer sich davon schlapp fühlt, ist nicht allein. Zoom-Fatigue haben Forschende das Phänomen getauft, in Anlehnung an den Namen der Videokonferenzsoftware. Und da ist tatsächlich was dran, schreiben sie im Fachmagazin Computers and Composition. Weil zum Beispiel alles, was wir in einem Gespräch wahrnehmen, nur noch auf dem Bildschirm sehen, sei es anstrengender, Gesichtsausdrücke und Gesten zu deuten. Dazu kommt, dass das auf den Bildschirm starren für die Augen ohnehin schon anstrengend genug ist. Etwa weil wir dann dazu neigen, zu wenig zu blinzeln, weshalb die Augen trocken werden. Dazu kommt diese leichte, aber auf Dauer nervenaufreibende Verzögerung bei Schaltgesprächen. Der Spiegel zitiert aus einer Studie, nach der es das Gegenüber sogar unsympathischer wirken ließ, wenn die Übertragung des gesprochenen Wortes um 1,2 Sekunden verzögert war. Als Gegenmittel empfehlen die Experten großer Bildschirm, zwischendurch mal aufstehen oder besser noch rausgehen und außerhalb der Arbeit so viel Abwechslung wie möglich. Wohin geht's als nächstes? Bei vielen Herdentieren fällt diese Entscheidung demokratisch. Das bedeutet nicht, dass Alphatier sagt, wo es lang geht, sondern alle haben ein Mitspracherecht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Konstanz haben untersucht, wie das mit der Gruppenhierarchie zusammenpasst. Ihr Forschungsobjekt: Geierperlhühner. Die Vögel leben in der Savanne Ostafrikas und haben ein auffällig buntes Gefieder. Das macht sie zur leichteren Beute, wenn sie sich außerhalb der Gruppe bewegen. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science Advances, dass es vor allem vom Verhalten der Alphatiere abhängt, ob die Gruppe mitzieht. Beanspruchen die Alphatiere zum Beispiel einen Bereich mit einem üppigen Nahrungsangebot für sich und verjagen die anderen Gruppenmitglieder, tun sie sich zusammen und drängen zum Aufbruch. So ist das Alphatier gezwungen, der Entscheidung der Gruppe zu folgen, wenn es nicht selbst in Gefahr geraten will. Der Begriff Corona-Pandemie ist das Wort des Jahres 2020. Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden erklärte zur Begründung, der Begriff bezeichne das beherrschende Thema nahezu des gesamten Jahres. Sprachlich stehe der Begriff für eine Vielzahl neuer Wortbildungen. Sprachwissenschaftlern fällt im Umgang mit der Pandemie noch etwas anderes auf: die martialische Sprache. So ist vom Kampf gegen das Virus die Rede oder von Virenschleudern. Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau sagte dem ORF, gerade in der Bakteriologie und in der Virologie hätten sich Kriegsmetaphern eingeschlichen. Als Hintergrund vermutet er unter anderem, dass die Metaphern zu einer Zeit entstanden sind, als der Militärjargon sehr nah am Alltag der Menschen war, zur Zeit des Kaiserreiches. Als Robert Koch Ende des 19. Jahrhunderts erkannte, dass Bakterien Infektionskrankheiten übertragen, habe er ganz bewusst etwa von Invasionen gesprochen, so der Medizinhistoriker. Diese einfachen Bilder für komplexe Dinge hätten sich bis heute gehalten. Eisen, Titan oder Nickel. Unter den Eismassen Grönlands und der Antarktis haben Forschende weit mehr solcher Spurenelemente entdeckt als bisher angenommen. Sie hatten in beiden Gebieten Schmelzwasserproben entnommen, das Wasser gefiltert und dann die chemische Zusammensetzung bestimmt. Die große Menge an freigesetzten Spurenelementen überraschte das internationale Wissenschaftsteam. Die Ergebnisse bestätigten, dass das Schmelzwasser eine entscheidende Rolle für den Nährstoffkreislauf der polaren Meere und vor allem für den Südozean spielt. In weiteren Forschungsarbeiten will das Team klären, wie sich die Nährstoffzufuhr in den Ozeanen verändert, wenn das Eis im Zuge der Klimaerwärmung noch schneller schmilzt. China, die USA, Europa, sie alle wollen zum Mond und die Liste ist noch nicht vollständig. Das Problem, der Platz auf dem Himmelskörper ist begrenzt, denn nicht überall kann man landen, geschweige denn eine Mondstation aufbauen, wie das etwa die USA planen. Ein solcher Standort braucht außerdem etwa ausreichend Licht, genügend Wasser in Form von Eis in der Nähe und einen guten Schutz vor kosmischer Strahlung. Forschende warnen deshalb vor einem Streit um Standorte und Ressourcen auf dem Mond. Sie schreiben in einem Fachartikel, dass sie sich alle verfügbaren Standorte auf dem Mond angeschaut haben. Geeignete Orte gab es nur wenige und das schaffe ordentlich Konfliktpotenzial. Dazu kommt, die Mondmissionen haben unterschiedliche Ziele, die einander in die Quere kommen könnten. Ein Abbau von Rohstoffen würde zum Beispiel die Beobachtungen stören, die man von einem Mondobservatorium aus machen könnte. Gesetzlich geregelt ist es nicht, wer was auf dem Mond darf und was nicht. Es gibt allerdings einen Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967. Darin steht, dass kein Staat Eigentum auf dem Mond beanspruchen darf. Forschung ist erlaubt.
Deutschlandfunk Nova.